Die heutige Predigt wird Matthias Klaus halten. Lieber Matthias, Gottes Segen dir für deinen Dienst. Und den Predigttext finden wir im Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 9 bis 10. Dort heißt es: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend.
Am 24. November 2010 war es endlich soweit. Nach 51 Tagen auf hoher See im Südpazifik werden die drei Jungs im Alter von 14 und 15 Jahren in der Nähe der Fidschi-Inseln von einem Thunfischkutter gefunden. Nur zufällig hatte dieser Kutter kurz zuvor seine Route geändert. Der Kapitän berichtet: Plötzlich fiel mehrere hundert Meter vor unserem Bug entfernt ein Glitzern auf, wie von Metall. Nachdem ich genauer hingeschaut hatte, so der Kapitän, entdeckte ich einen Dinghy, ein kleines, 4 Meter langes Aluminiumboot. Und dann geschah das Unerwartete. Aus dem scheinbar verlassenen Boot hob sich plötzlich ein spindeldürrer Arm und begann zu winken. Die Bewegungen des Armes waren langsam und zittrig. Als ich noch genauer hinsah, sah ich drei Jungs. Sie waren komplett nackt, ihre Körper ausgemergelt und mit Verbrennungswunden übersät. Ihre Backenknochen traten stark hervor. Unter nur größten Anstrengungen konnten sie sich in diesem Boot aufsetzen. Meine Seeleute holten die Schiffbrüchigen an Bord. Noch wenige Tage, vielleicht nur wenige Stunden, und sie hätten es nicht überlebt. Soweit der Bericht des Kapitäns. Was war passiert? Die drei Jungs lebten auf einer der südpazifischen Inseln. Und eines Nachts fassten sie völlig überstürzt den Entschluss, diesen engen Regeln und Gesetzen der Insel zu entfliehen, nahmen sich das nächstbeste Boot, kaum Proviant, kaum Sprit, und steuerten einfach aufs offene Meer zu. Schon bald hatten sie keinen Sprit mehr. Schon bald hatten sie die Orientierung verloren und wurden zum Spielball der Wellen, der Stürme um sie herum. Sie erlitten Hunger, Durst und furchtbare Qualen in der sengenden Hitze. Hätten sie Orientierungspunkte gehabt, wie einen Kompass, hätten sie Sprit mit eingepackt und ausreichend Proviant, so könnten sie einfach zielsicher auf die nächste Insel zusteuern. Doch so waren sie den Naturgewalten hilflos ausgeliefert. Ohne Orientierung waren sie verloren. Einsam auf hoher See den Wellen und Stürmen ausgeliefert. Keine Orientierung, die ihnen aus dieser ausweglosen Situation heraushelfen könnte. In unserem heutigen Predigttext geht es genau darum. Wir lesen in unserem heutigen Predigttext, wie wir Orientierung bekommen können, einen sicheren Halt, ein Ziel vor Augen. Häufig ähnelt unsere Situation der Jungs. Wir haben keine Orientierung, wir wissen nicht, wo unser Leben hinsteuern soll. Es geht mal rechts, mal links, kein Antrieb. Und deshalb die Frage, woher bekommen wir Orientierung? Was gibt mir Halt? Woher weiß ich, was für mich dran ist? Nach welchem Ziel soll ich mich ausstrecken? Und in unserem Predigttext antwortet Paulus gerade auf diese Frage. Er beginnt seinen Brief an die Kolosser mit einem Gebet. Er schreibt ein ergreifendes Gebet nieder. Und dieses Gebet beginnt er zuerst einmal damit, dass er für die Kolosser, für die Gemeinde zu Kolosse dankt. Und ich lese zuerst diesen ersten Teil, dieses Dankgebet ab Vers 3, was Sie noch nicht auf Ihrem Gottesdienstzettel finden. Paulus beginnt, er eröffnet diesen Brief an die Kolosser mit einem Dankgebet. Kolosser Brief, Kapitel 1, ab Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Ein Gebet, was nur sofort Dank überquillt. Paulus sagt und dankt dafür, dass die befreiende Botschaft von Jesus Christus in der Stadt zu Kolosse verkündigt wurde. Und diese Botschaft von Jesus Christus ist dort auf offene Ohren gestoßen. Hier sind Menschen, die durch Jesus Christus umgekrempelt und verändert wurden. Sie haben Jesus Christus geglaubt. Sie sind aus tiefer Liebe zu ihren Brüdern und Geschwistern nun gekennzeichnet und leben in einer lebendigen Hoffnung auf die Auferstehung hin. Dabei haben sie auf die Wahrheit des Evangeliums vertraut, wie Paulus es nennt. Sie haben den Worten von Epaphras, einem Mitarbeiter von Paulus, Glauben geschenkt und haben die Wahrheit des Evangeliums aufgenommen. In dieser Stadt ist das größte Wunder geschehen, was es überhaupt gibt. Hier sind Menschen von Feinden Gottes zu Freunden Gottes geworden. Hier sind Menschen, die die Gnade Gottes erkannt haben und sie in Anspruch genommen haben. Hier sind Menschen, die Vergebung gefunden haben. Ein echter Grund zum Danken. Paulus tut dies aus tiefstem Herzen. Und nachdem er nun für diese Gemeinde zu Kolosse gedankt hat, schließt er ein Bittgebet an. Er bittet für die Gemeinde, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Paulus und seine Mitarbeiter beten und bitten. Diese Formulierung macht deutlich, das ist keine Floskel, die er nur so aus Gewohnheit sagt, weil es so irgendwie dazugehört oder sich fromm anhört. Nein, er hängt mit seinem ganzen Herzen an diesem Gebet, was nun folgen wird. Er betet nicht aus Gewohnheit, sondern weil er zutiefst von der Notwendigkeit des Gebets überzeugt ist. Er weiß, dass Gebet einen Unterschied macht. Er betet und bittet. Oder wir würden vielleicht sagen, er betet und bettelt. Er redet mit Beten und Flehen. Das ist ein extrem starker Ausdruck. Paulus betont, dass er nicht bloß eine Lehre jetzt entfalten wird. Es geht um viel mehr. Es geht darum, dass der ewige Gott angerufen wird mit einer dringenden Bitte. Worin liegt diese dringende Bitte? Worum bittet er? Was ist der Inhalt seines Gebets? Was ist so wichtig, dass als allererstes benannt werden muss? Was liegt ihm mehr als alles andere auf dem Herzen, sodass er es unbedingt vor Gott bringen muss? Kurze Frage an Sie. Was liegt Ihnen so sehr auf dem Herzen, dass Sie unbedingt mit Gott darüber sprechen wollen? Was ist der Inhalt Ihrer Gebete? Ihre persönlichen Nöte, Ihre Ängste, herausfordernde Personen, Krankheit, Erziehungsprobleme, Ärger mit Freunden? Alles legitime Gebetsinhalte. Aber was ist das, was Paulus als so wichtig erachtet, dass er es als allererstes nennt, dass er sagt, das ist das, worum sich meine Gebete kreisen? Paulus überrascht mit seiner Bitte. Wir lesen nochmal Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten. Und jetzt kommt das Gebetsanliegen, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Paulus geht es nicht in erster Linie um seine persönlichen Probleme, auch wenn das völlig legitim wäre, sondern er betet um etwas viel Grundsätzlicheres. Es geht ihm darum, um die Bitte, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und deswegen lautet das Thema unserer Predigt heute Morgen, wie du Gott gefällst. Wie du Gott gefällst. Paulus geht es in seinem Gebet darum, dass er darum bittet, dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt, wo er Gefallen dran hat. Und dabei betet er als allererstes darum, dass wir erfüllt werden mögen mit der Erkenntnis seines Willens. Daher lautet der erste Punkt, bete um erstens Erkenntnis seines Willens. Bete um erstens Erkenntnis seines Willens. Er sagt, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Er betet als allererstes darum, dass die Kolosser verstehen und erkennen, was Gott von ihnen überhaupt möchte. Er betet für seine Glaubensgeschwister darum, dass sie Gottes Willen erkennen. Den Begriff erkennen hat er kurz zuvor schon einmal verwendet. Im Dankgebet in Vers 6 dankt er dafür, dass die Kolosser die Gnade Gottes erkannt haben. Das heißt, er betet für eine Gemeinde, die bereits eine Sache erkannt hat, nämlich die Gnade Gottes. Und damit möchte er sagen, er dankt dafür, dass die Kolosser zu Jesus Christus als ihren persönlichen Retter gefunden haben. Sie haben diese große Gnade, dieses große Rettungsangebot Gottes erkannt, verstanden, im Gebet angenommen. Und jetzt bittet Paulus für diejenigen, die die Gnade Gottes bereits in der Vergangenheit erkannt haben, dass sie nun als Christen beständig Gottes Willen erkennen. Damit zeigt Paulus eine wichtige Wechselwirkung auf. Er zeigt, dass ein wiedergeborener Christ zwar gerettet, aber noch lange nicht verstanden haben muss im umfassenden Sinne, was Gott von ihm möchte. Er macht deutlich, dass das Erkennen von Gottes Willen ein Prozess ist, Ein langer Weg. Ein Weg, der aus harter Arbeit und ungewissen Stunden bestehen kann. Ein Prozess, der uns ein Leben lang begleiten wird. Ich denke, diesen Prozess kann man relativ gut darstellen mit einem Bild aus dem Sport. Die Bekehrung ist wie der Startschuss bei einem Sprinter, bei einem 100-Meter-Lauf oder auf unser Leben angewendet wahrscheinlich eher von einem Marathon. Es ist der Moment, in dem er seinen Lauf beginnt. Der Startschuss ist der Punkt, auf den es ankommt. Da muss er losrennen. Und genau das ist die Bekehrung bei einem Christen. Aber dadurch, dass ein Sprinter losläuft, ist er noch lange nicht angekommen. Dadurch, dass ein Marathonläufer in die Startlöcher geht, ist er noch lange nicht am Ziel. Der Weg zum Ziel ist es nun, nach und nach Gottes Willen tiefer und umfassender zu verstehen. Für Paulus ist dieses Gebet um die Erkenntnis von Gottes Willen so wichtig, dass er sie an ganz vielen verschiedenen Stellen immer wieder erwähnt. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 17 beispielsweise, betet er darum, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 9, betet er: Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und alle Einsicht. Wie genau muss ich mir das vorstellen? Was genau steckt dahinter, wenn Paulus darum betet, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens? Um die Tragweite dieses Bittgebets besser verstehen zu können, müssen wir uns den Begriff Erkenntnis etwas genauer anschauen. Der Begriff Erkenntnis war für die Kolosser sehr vertraut, weil viele philosophische Strömungen um sie herum diesen Begriff immer wieder verwendeten. Aber was meint die Bibel mit dem Begriff Erkenntnis? Was meint die Bibel, wenn sie davon spricht, dass wir Gottes Willen erkennen sollen? Der Begriff meint viel mehr als nur bloße Wissensaneignung. So nach dem Motto, wenn du die 10 Gebote auswendig aufsagen kannst, dann hast du Erkenntnis. Genau das meint die Bibel nicht. Erkenntnis ist ein viel umfassenderer Begriff. Erkenntnis zielt darauf ab, Gott und seinen Willen zu verstehen, zu erfassen und im praktischen Leben umzusetzen. Erkenntnis beginnt damit, dass ich in die Bibel schaue und verstehe, was Gott von mir möchte, hört dort aber nicht auf. Erkenntnis meint, dass ich zuerst einmal inhaltlich erfasse, was Gottes Wille ist. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass ich auch danach handeln kann. Nur was ich erkannt habe, also verstanden habe, kann ich im zweiten Schritt auch tun. Die Erkenntnis seines Willens ist die Basis des alltäglichen Christseins. In unserer heutigen Zeit wird Wissen und Erkennen oft zugunsten von Gefühl und Lifestyle aufgegeben. Aussagen wie, das hat sich für mich richtig angefühlt, hört man als legitime Begründung für ein Handeln. Und da werden große Alltagsentscheidungen mit reingenommen oder die Berufs- und Partnerwahl. Aber die Bibel macht deutlich, dass Erkennen eine extrem wichtige Geschichte ist. Schon allein der Prophet Hosea im Alten Testament beklagt, Hosea 4, Vers 6, mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Vielleicht sagen Sie jetzt, gut, ich habe verstanden, dass Erkenntnis auch Wissen mit einschließt oder Wissen und Verstehen beginnt. Aber warum ist Erkenntnis so unglaublich wichtig? Warum betet Paulus um Erkenntnis bei den Kolossern? Warum sollen wir um Erkenntnis von Gottes Willen beten? Was macht diese Erkenntnis so unabdingbar, so wichtig, so zentral? Warum kann ich nicht einfach darauf hören, was Gott in mich hineinlegt oder wo ich ein gutes Gefühl bei habe? Paulus selbst antwortet darauf, wer ohne echte Erkenntnis ist, sagt er, ist hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, Epheser 4. Denken Sie an die Jungs aus dem Eingangsbeispiel. Sie waren ziellos, sie hatten keinen Kompass, sie wussten nicht, wo Norden, Süden, Westen oder Osten ist. Sie wussten nicht, wie lange sie noch überleben werden. Sie waren ein Spielball der Wellen, des Windes und der grausamen Hitze. Und genau so, sagt Paulus, sind Menschen, die keine echte Erkenntnis haben. Sie sind hin und her geworfen, umhergetrieben von jeder Lehre, die gerade so aufkommt. Ein solches Leben, was nicht fundiert ist auf der Erkenntnis von Gottes Willen, kann Gott nicht ehren. Und genau deshalb ist es Paulus so ein Herzensanliegen und ein so großes Gebetsanliegen. Und deshalb betet er, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens, damit wir einen festen Halt bekommen, damit wir Orientierung bekommen, damit wir eben nicht hin und her geworfen sind, sondern ein Ziel vor Augen bekommen. Ich denke, es ist klar geworden, dass die Erkenntnis seines Willens von unschätzbarem Wert ist. Sie ist unersetzbar. Und so werden wir vor die nächste Herausforderung gestellt, nämlich wie komme ich zu dieser Erkenntnis? Wie kann ich diese Erkenntnis ganz praktisch erlangen? Und hier antwortet Paulus dadurch, indem wie er das Anliegen selbst vorbringt. Er betet um Erkenntnis seines Willens. Und genau hierin liegt die Antwort. Wie komme ich zur Erkenntnis seines Willens? Durch Beten. Bete um erstens Erkenntnis seines Willens. Die Erkenntnis seines Willens soll oberste Priorität in unserem Leben haben. Es muss ein Herzensanliegen sein, ein inneres Verlangen. Es sollte ihr tägliches Gebet kennzeichnen. Ihr Bibelstudium sollte davon geprägt sein, von der Suche danach, was möchte Gott? Dies wird auch im Alten Testament schon erkennbar. So fordert Hosea uns dazu auf in Hosea 6, Vers 3. So lasst uns ihn erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Nachjagen meint, dass ich mit meinem ganzen Einsatz danach strebe, herauszufinden, was Gottes Wille ist. Während Sie das hören, sagen Sie vielleicht, Gottes Willen erkennen ist für mich eher eine Frage, mit der ich mich bei der Wahl des Ehepartners auseinandersetze oder vielleicht, wenn ich überlege, welchen Job ich ergreifen soll, aber sonst im alltäglichen Leben eher weniger. Paulus dagegen betet regelmäßig und voller Ernsthaftigkeit dafür, dass die Kolosser den Willen Gottes erkennen. Er denkt eben nicht in erster Linie an die sogenannten großen Fragen des Lebens, sondern es geht ihm darum, dass unser Alltag, dass unser tägliches Leben geprägt ist von dieser tiefen Sehnsucht, danach Gottes Willen zu erkennen und zu tun. Diese Erkenntnis fliegt uns nämlich nicht einfach zu, sondern sie will immer wieder erbeten sein. Sie ist, wie schon vorher gesagt, ein Prozess und nicht etwas, das wir einmal verstanden, dann auch fehlerfrei beherrschen. Was genau passiert, wenn wir darum beten, dass wir Gottes Willen erkennen? Werden wir dann ein warmes Gefühl bekommen oder eine Hand vom Himmel, die uns durch den Alltag führt? Es gibt leider viele Irrwege bei der Frage, wie man Gottes Willen erkennt. Die Postmoderne fordert uns dazu auf, einfach in uns hineinzuhören und sagt, die Antwort liegt in uns selbst. Aussagen wie, das tut mir nicht mehr gut, deshalb habe ich das bleiben lassen. Oder in der Beziehung zu meinem Mann habe ich nichts mehr empfunden, deshalb habe ich mich getrennt. Oder das hat mich einfach nicht mehr glücklich gemacht. Oder auf die Frage, was hältst du davon? Die Antwort, dazu habe ich noch keine Gefühle. Und man meint damit, dazu habe ich noch keine Meinung. Das große Problem dabei ist, dass die Gefühle sich einfach sehr, sehr schnell ändern, bei einigen sogar minütlich. Und diese Gefühle können mir keine Orientierung geben. Diese Gefühle sind genau wie der Wind, der mal rechts und mal links von links kommt und der mir keine Perspektive geben kann. Andere sagen, gut, die Gefühle, das ist ein bisschen zu heikel. Ich bevorzuge die Zufallsmethode. Ich schlage die Bibel an einer x-beliebigen Stelle auf und mit dem Finger zeige ich auf eine Stelle und dort soll Gott zu mir reden. Die Bibel selbst zeigt einen anderen Weg, wie wir Gottes Willen erkennen sollen. Wenn wir in das Gebet von Paulus mit einsteigen, wenn wir einsteigen in dieses Bitten und Flehen von Paulus, werden wir nämlich ein neues Interesse daran bekommen, Gottes Wort zu studieren, die Bibel selbst in die Hand zu nehmen und sie gründlich zu lesen. Denn genau hier offenbart sich uns Gott. Genau hier zeigt er uns seinen Willen. Und er zeigt es uns an ganz vielen verschiedenen Stellen. Sie wollen einige Beispiele? 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Gott will, Gottes Wille ist es, dass alle errettet werden. Epheser 5, Vers 17. Gott will, dass alle Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Gott will, dass wir heilig leben, mit den ganz praktischen Konsequenzen für unser alltägliches Leben, mit dem Umgang mit der Sexualität. 1. Petrus 2, Vers 13. Gott will, dass wir uns unter die staatliche Obrigkeit unterordnen. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Gott will, dass wir dankbar sind. Das ist nicht eine Option für einen Christen, sondern es ist der erklärte Wille Gottes. Gottes Wille ist es, dass wir dankbar sind und nicht mürrisch durch den Tag laufen. Matthäus 28, Vers 18. Gott will, dass wir unseren Mitmenschen von Jesus Christus erzählen, dass wir diese frohe und befreiende Botschaft von Jesus weitergeben. Häufig stellen wir die Frage nach dem Willen Gottes nämlich nur dann, wenn es um Partnerwahl oder Berufswahl oder auch da um die Frage geht, wo ich als nächstes hinziehen soll. Gott gibt uns gerade für diese Fragen Rahmenbedingungen, aber lässt uns sonst sehr viel Freiheit. Dabei wird er an so vielen anderen Stellen so unglaublich konkret. Und genau das sollen wir erkennen. Genau diesen Willen Gottes sollen wir in unserem Leben erfassen und umsetzen. Nicht nur bei den großen Fragen sollten wir nach Gottes Willen fragen, sondern unser ganzer Alltag sollte von dieser Sehnsucht geprägt sein, Gottes Willen zu erkennen und auszuleben. Wenn Sie die Bibel in die Hand nehmen, werden Sie aber feststellen, dass es auch andere Passagen gibt. Passagen, wo nicht konkret gesagt wird, Gott will das, Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt es erzählende Berichte. Und genau darauf hebt Paulus in unserem Predigttext ab, wenn er davon spricht, dass wir den Willen Gottes in geistlicher Weisheit erkennen sollen. Geistliche Weisheit meint, dass ich den Text, den die Bibel uns an die Hand gibt, verstehe und das Prinzip dahinter auf mein Leben anwende. Da ist zum Beispiel der Bericht über Mose, der aus der Stadt Ur in Chaldea nach Israel geschickt wird. Ich denke, jedem von uns wird klar sein, dass Gott nicht möchte, dass wir genau das Gleiche durchführen wie Mose, sondern dass, wenn wir uns den Text etwas genauer anschauen, wir schnell sehen werden, dass wir an Abraham lernen können, wie er bedingungslos gehorsam ist und auf Gottes Wort wirklich vertraut. Und das Prinzip können wir auf unser Leben anwenden. Das meint, in aller Weisheit den Willen Gottes zu verstehen. Gottes Willen erkennen, haben wir gesehen, ist von unschätzbarem Wert. Gottes Willen zu erkennen bedeutet, darum zu beten. Und dieses Gebet wird uns in das Bibelstudium führen. Und nun haben wir die Bibel studiert und haben erkannt, was Gott von uns möchte. Und was jetzt? Paulus sagt, und damit sind wir am Ende von Vers 9, dass wir Gottes Willen in aller geistlichen Weisheit und in geistlicher Einsicht erkennen sollen. Wer begreift, was Gottes Wille ist, wird sein Leben danach ausrichten. Er wird es entsprechend abändern. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Erkenntnis seines Willens beinhaltet bereits, dass ich auch umsetze, was Gott von mir will. Erkenntnis geistlicher Einsicht meint genau das, Gottes Willen verstehen und tun. Da ist Uwe. Er ist in einer christlichen Familie groß geworden und hat schon früh sich für Jesus Christus entschieden. Doch irgendwas fehlt in seinem Leben. Er stolpert immer wieder in der Bibel darüber, dass er aufgefordert wird, anderen von Jesus zu erzählen. Er soll ein Bote Gottes sein. Er weiß, dass er nicht danach lebt. Er verhält sich eher wie ein U-Boot, was immer nur dann auftaucht, wenn andere Christen in Sicht sind. Ansonsten taucht er lieber ab mit seinem Glauben. Doch jetzt trifft ihn das Wort Gottes, als er es nochmal studiert. Geht hin und mache zu Jünger alle Völker, Matthäus 28. Und Gott spricht mitten in sein Leben hinein. Uwe muss erkennen, dass er falsch gehandelt hat, dass er sich an dieser Stelle nicht dem Willen Gottes untergeordnet hat. Und jetzt beginnt er zu beten und sagt, Gott, du weißt, ich habe nicht die Kraft dafür, von dir zu erzählen. Ich habe nicht den Mut dafür. Aber schenk du mir Gelegenheiten und schenk du mir den Mut, über dich zu reden. Und er merkt, dass dieses Gebet ein gefährliches Gebet ist, weil es auf Erhörung stößt. Und sehr schnell kommt er in Situationen, wo er mit seinen Schulkameraden über Jesus Christus reden kann. Und er merkt, dass Gott ihm die Kraft gibt. Es ist nicht leicht, es ist immer wieder eine Überwindung, aber er freut sich und sein Leben verändert sich, weil er beginnt, diesen erkannten Willen Gottes in seinem Leben auszuleben. Wie sieht es in Ihrem Leben aus? Sind Sie erfüllt von der Sehnsucht danach, Gottes Willen zu erkennen und umzusetzen? Wenn nicht, dann beten Sie darum. Dann steigen Sie ein in das Gebet von Paulus und beten Sie nicht nur für sich. Paulus betet nicht nur für sich. Paulus betet für die Gemeinde in Kolosser. Beten Sie für Ihre Glaubensgeschwister. Beten Sie für Ihre Gemeinde. Beten Sie alleine und in Gemeinschaft. Paulus sagt, deshalb hören auch wir nicht auf zu beten. Nicht nur er alleine betet, sondern er und seine Mitarbeiter beten gemeinsam. Machen Sie das Gebet alleine und in der Gemeinschaft zur Priorität. Hier helfen fixe Termine, die nicht jede Woche neu zur Disposition gestellt werden. Die Gebetsstunde am Donnerstag um 18.30 Uhr. Aufpassen, zurzeit haben wir Sommerpause. Setzen Sie sich intensiv und ausdauernd mit der Bibel auseinander. Hierzu ist es nötig, dass Sie Gottes Wort in die Hand nehmen, persönlich, alleine, in der Bibelstunde und im Gottesdienst diese Bibel erklärt bekommen. Und was dann passieren wird, ist unvorstellbar. Sie werden genau das, worum Paulus hier bittet, erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens. Und genau darum geht es. Paulus betet nicht, dass wir ein bisschen was von dem Willen Gottes verstehen und es dann auch umsetzen, sondern er betet darum, dass wir erfüllt werden. Das heißt, dass unser ganzes Leben eingenommen wird von dieser Erkenntnis Gottes. Er betet darum, dass unser ganzes Leben hineingenommen wird in diesen dynamischen Prozess der Veränderung. Und genau diese Veränderung beschreibt er jetzt direkt im nächsten Vers. Dort antwortet er nämlich auf die Frage, warum wir nach dem Willen Gottes suchen sollen, warum wir den Willen Gottes erkennen sollen. Und zwar Vers 10, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Und damit sind wir beim zweiten und letzten Punkt dieser Predigt. Wir haben gesehen, erstens, dass wir um die Erkenntnis seines Willens beten sollen. Und zweitens, bete um einen Lebensstil nach seinem Plan. Bete um einen Lebensstil nach seinem Plan. Wofür leben Sie? Was ist Ihnen am wichtigsten? Wofür investieren Sie die meiste Zeit und die meisten Gedanken? Was ist der große Plan hinter Ihrem Lebenskonzept? Unser Denken ist zu großen Teilen vom Humanismus geprägt. Bei uns steht zwar nicht mehr der Planet Erde, aber dafür der Mensch im Mittelpunkt. Der Mensch ist, so der Humanismus, so unsere aktuelle Haltung, Dreh- und Angelpunkt des Denkens und Handelns. Wenn Sie mit Ihren Freunden, Arbeitskollegen oder Nachbarn sprechen werden, werden Sie immer wieder darauf gestoßen. Es ist legitim, sich um sich selbst zu drehen. Spaß, Entertainment, Unterhaltung, Reisen, alles legitime Lebensinhalte. Eine ganze Industrie ist damit beschäftigt, uns zu bespaßen, stets neue Serien bei Netflix und Co. zu produzieren. Sogenannte Influencer verdienen ihr Geld damit, zu nebensächlichen Themen Videos zu drehen und sie ins Netz zu stellen, wo zum Teil Millionen von Anhängern sie dann wieder gucken. Sein Leben für andere aufzuopfern, auf Kosten der eigenen Karriere, zum Beispiel für die Kinder zu Hause zu bleiben, wird nicht nur müde belächelt, sondern auch politisch bekämpft. Unsere Welt hat den Egoismus salonfähig gemacht. Und wer es wagt, diese egoistische Kultur zu kritisieren, wird schnell zum Außenseiter. So schreibt die aktuelle Gesellschaft für Humanismus: Humanismus ist in erster Linie Reden über den Menschen. Doch der Mensch ist von Gott nicht dafür gemacht, sich um sich selbst zu drehen. Der Mensch ist von Gott nicht dafür gemacht, sich selbst zum Mittelpunkt zu erklären. Wer seine eigene Erfüllung in den Dingen dieser Welt sucht, wird scheitern. Wer meint, durch Entertainment, Reisen, Hobbys oder Ähnliches glücklich zu werden, wird früher oder später versagen. Schon Salomo hat 1000 vor Christus diesen Frust dargestellt, dass man durch die Dinge dieser Welt nicht glücklich werden kann, indem er gesagt hat in Prediger 1, Vers 8, das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Der Designer und Erschaffer des Menschen hatte einen klaren Plan, als er uns gemacht hat. Er hat uns in einer Beziehung zu ihm gemacht. Unsere Aufgabe, ja, unser Privileg ist es, so zu leben, dass Gott Wohlgefallen daran hat oder mit anderen Worten, dass Gott sich über uns freut. Das ist keine Sonderlehre des Kolosserbriefes, sondern wird immer wieder in der Bibel bestätigt. Im Epheserbrief fordert Paulus uns dazu auf, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade zu leben. Jesaja sagt, dass wir zu seiner Ehre geschaffen wurden. Und im Römerbrief Kapitel 15 sagt Paulus, dass die Nationen Gott verherrlichen sollen. Wie drückt es Paulus in unserem Predigttext aus? Dort sagt er, dass wir würdig des Herrn wandeln sollen und ihm in allem wohlgefällig sein sollen. Was bedeutet es, würdig des Herrn zu wandeln? Mit dem Begriff wandeln möchte Paulus etwas ganz Spezielles darstellen. Paulus beschreibt hier das grundsätzliche Verhältnis von Erkennen und Handeln. Erkenntnis, haben wir vorher gesehen, zielt auf Handeln. Nicht nur das zu verstehen, sondern das Verstanden auch zu tun, darum geht es. Und wer Gottes Willen erkannt hat, der wird wandeln. Wer Gottes Willen erkannt hat, der wird das Resultat erzielen, dass sein Leben nach und nach ganz praktische Folgen haben wird im Denken und Handeln. Paulus hält dem Humanismus das göttliche Lebenskonzept entgegen. Und zwar ein beständiger Lebensstil, der unseres Herrn Jesus würdig ist. Würdig des Herrn. Es kommt also darauf an, dass Christus geehrt wird. Er ist der Maßstab, was würdig und was nicht würdig ist. Und damit ist die entscheidende Frage unseres Lebens also nicht, was möchte ich, was gefällt mir, wie kann ich mich selbst verwirklichen und groß machen, sondern was möchte Gott, wie kann ich ihm gefallen, wie kann ich ihn groß machen. Das Gebetsanliegen von Paulus ist von der Bitte gekennzeichnet, dass wir als Christen so leben, dass Christus geehrt wird, dass wir würdig des Herrn leben. Die Stoßrichtung ist also genau entgegengesetzt zu der, die uns vorgelebt wird. Nicht die Frage danach, was uns gefällt, soll unser Denken und Handeln prägen, sondern die Frage danach, was Gott möchte, was ihn groß macht, was ihn Ehre bereitet. Diese neue Perspektive werden wir nicht von heute auf morgen umsetzen. Deshalb spricht Paulus davon, dass wir wandeln sollen. Das heißt, dass unser Lebensstil, dass unser Lebensentwurf Schritt für Schritt verändert wird. Wer Gottes Willen erkennt, wird leider nicht von heute auf morgen zu 100% danach handeln. Es ist ein Prozess, es ist ein langer Weg. Wandeln meint, dass mein ganzer Lebensstil nach und nach umgeprägt wird, dynamisch hineingenommen wird in die Veränderung, die Gott in uns bewirkt. Ein guter Musiker braucht viele Stunden täglich über viele Jahre hinweg, um sein Talent zur Reife zu bringen. Es reicht nicht, dass er die Notation verstanden hat oder sogar die Harmonielehre von Bach entschlüsseln kann. Das macht ihn noch nicht zu einem guten Musiker. Ein guter Musiker muss sich jeden Tag neu hinsetzen, Stunden um Stunden investieren, um das Talent zur Meisterleistung zu bringen. Und genau so sollen wir mit der Erkenntnis von Gottes Willen umgehen. Wir sollen darum beten, dass wir würdig des Herrn wandeln. Das heißt, dass unser Alltag mehr und mehr verändert wird und hineingenommen wird in den großen Plan Gottes. Und so werden wir dann einen Lebensstil führen, das ihm gefällt. Bete um zweitens einen Lebensstil nach seinem Plan. Paulus beschreibt diesen Prozess der Veränderung an einer anderen Stelle im 2. Korintherbrief Kapitel 3 mit folgenden Worten. Er sagt dort, wie alle aber, indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt, also werden stetig umgestaltet in dasselbe Bild der Herrlichkeit, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wandeln meint also, dass wir Schritt für Schritt Veränderung erfahren. Veränderung im Denken, Veränderung im Fühlen, Veränderung im Handeln. Jeder Bereich ist davon eingeschlossen. Des Herrn würdig wandeln wirkt sich auf unseren Umgang mit der Familie aus, auf unseren Umgang mit unseren Freunden und Nachbarn. Meine Gedanken und meine Gedankeninhalte werden davon geprägt, werden geprägt von der Liebe von Jesus, von seiner Hingabe und seiner Wahrheit. Mein Verhalten am Arbeitsplatz wird sich ändern. Mein Freizeitverhalten wird spürbar hineingenommen werden in diesen dynamischen Prozess der Veränderung. Damit ihr, so sagt es Paulus, würdig des Herrn wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Warum ist es wichtig, den Willen Gottes zu erkennen? Weil wir dann würdig des Herrn wandeln und weil wir dann Gott wohlgefallen. Durch diese Formulierung macht Paulus deutlich, dass würdig des Herrn wandeln und Gott wohlzugefallen in einer direkten Wechselwirkung zueinander stehen. Das heißt, indem ich so wandle, also mein ganzes Leben ausrichte und meinen Lebensstil entsprechend verändere, dass der Herr geehrt wird, werde ich ihm dabei auch wohlgefallen. Das ist der Weg, um Gott wohlzugefallen. Und deshalb lautet das Thema dieser Predigt, wie du Gott gefällst. Bei Paulus zählt jedes Wort, dass wir nämlich in allem Gott wohlgefällig sein sollen. Ausnahmslos, alles in unserem Leben soll ihn ehren. Christsein betrifft unser ganzes Leben. Zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort sind wir zuallererst Christen, Jünger Jesu. Das ist das große Konzept, zu dem Gott uns einlädt. Er führt uns heraus aus unserer Selbstumkreisung. Er führt uns heraus aus unserem Egoismus. Und er gibt uns diese große Perspektive, den Willen Gottes zu verstehen und dann ein Lebensstil zu führen nach seinem Plan. Und deshalb wollen wir, wenn wir jetzt in die neue Woche starten, genau diese Frage mitnehmen. Was ehrt Gott? Wenn Sie Ihre Freizeit gestalten, Ihre Woche planen, wenn Sie sich gerade einloggen in Ihrem Mail-Account oder auch bei Netflix, wenn Sie das Internet starten oder wenn Sie den neuen Roman zur Hand nehmen, wenn Sie sich mit Freunden treffen und über Belangloses reden, wenn Sie sich morgen wieder auf den Weg zur Arbeit machen, dann stellen Sie sich die Frage, was gefällt Gott? Als Christen gehören wir zu Christus. Wir sind seine Botschafter, Teil seiner Familie. Alles, was wir tun, fällt letztlich auf Christus zurück. Und wenn wir Gottes Willen missachten, dann verunehren wir Gott. Wenn wir aber nach Gottes Willen fragen, wenn wir uns danach sehnen, Gottes Willen zu verstehen und umzusetzen, dann werden wir ihn groß machen, dann werden wir ihm wohlgefallen. Paulus weiß, dass das, was er hier, worum er hier bittet, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun können. Paulus weiß, dass niemand von uns von sich aus dieses Interesse hat, Gottes Willen zu erkennen und umzusetzen. Wie sollen wir so ein Leben führen können? Wie soll unser Alltag davon geprägt sein, dass alles unter Gottes Führung steht? Wie sollen wir unseren Egoismus loswerden? Wie kann ich Gott gefallen? Paulus antwortet in unserem heutigen Text auf diese Frage gleich zu Beginn in Vers 9. Dort sagt er, deshalb hören wir auch nicht auf, seit dem Tag, da wir es vernommen haben, für euch zu bitten und zu beten. Wir können es nicht von uns aus und deshalb müssen wir es im Gebet vor Gott bringen. Paulus betet und er macht damit Folgendes deutlich. Durch das Gebet macht er deutlich, dass wir aus uns heraus nie ein Leben führen können, das Gott gefällt. Wir benötigen die übermächtige Veränderung durch Gottes Eingreifen in unserem Leben. Wir müssen mit unseren leeren Händen vor Gott kommen und ihn bitten, dass er sie füllt, dass er uns Kraft gibt, dass er uns Erkennen gibt, dass er uns Veränderung schenkt. Wir können uns selbst nicht verändern. Allein Gott ist mächtig, das zu tun. Er allein kann uns verändern. Und dieser Gott möchte angefleht werden. Er möchte dadurch geehrt werden, dass wir im Gebet vor ihn treten. Machen Sie das Gebet von Paulus zu Ihrem Gebet. Wenn Sie das nächste Mal beten und keine rechten Worte haben, dann schlagen Sie den Kolosserbrief auf und steigen Sie ein in das Gebet von Paulus. Beten Sie um erstens die Erkenntnis seines Willens und zweitens einen Lebensstil nach seinem Plan. Beten Sie für sich selbst, aber bleiben Sie dort nicht stehen. Beten Sie alleine und gemeinsam für die Gemeinde, für Glaubensgeschwister. Beten Sie darum, dass die Glaubensgeschwister Gottes Willen erkennen und würdig des Herrn wandeln. Machen Sie es nicht wie die Jungs aus der Südsee, die ohne Ziel in See stachen. Nehmen Sie den Kompass zur Hand, nämlich die Bibel, und lassen Sie sich von Gott Orientierung geben. Vielleicht sagen Sie, dass Sie über viele Jahre hinweg Gottes Wegweisung ignoriert haben. Sie haben Ihr Boot selbst lenken wollen und sind nun kurz davor zu kentern oder haben sogar schon Schiffbruch erlitten. Und hier passt der Wochenspruch dieser Woche wie die Faust aufs Auge, die Sie auf dem Gottesdienstzettel auch finden. Lukas 19, Vers 10, dort sagt Jesus, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Sie sind weit weg von dem Leben, das Gott gefällt. Dann flüchten Sie sich zu Jesus, denn er ist gekommen, genau diese Verlorenen zu suchen und selig zu machen. Und wenn Sie zu Jesus gekommen sind und wenn Sie, wie die Kolosser auch, Jesus Christus erkannt haben, die Wahrheit des Evangeliums verstanden haben und hineingenommen wurden in die Beziehung zu Jesus Christus, dann steigen Sie ein in das Gebet von Paulus. Bitten Sie Jesus darum, dass er das Ruder Ihres Bootes übernimmt. Und dann können Sie voller Dankbarkeit in das Gebet von Paulus einsteigen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.